Also, das Projekt Bucket Challenge ist ein Projekt, da bin ich mit zwei Freunden schon seit irgendwie zweieinhalb Jahren dran mit beschäftigt. Wir haben uns den Namen eiskalt geklaut. Ihr kennt die ALS Ice Bucket Challenge, wo man sich so einen Eimer über den Kopf gibt. Aber eigentlich ist das irgendwie, ne, das ist ein cooles Projekt und die haben super tolle Sachen gemacht. Aber dieses Wort ist auch so schön und es passt auch so schön zu diesem Projekt. Es geht dabei auch um ganz viele Daten, die einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Also es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Wir müssen anfangen mit einem kleinen Vorwort. Denn es gibt die Hackerethik und die ist eine ganz wichtige Sache, wenn man solche Sachen macht. Und da gibt es einen Satz drin, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und das ist eine Sache, die muss man sich hierbei immer wieder in Erinnerung rufen. Auch wenn das sehr verlockend ist, was man da so an Daten findet und damit irgendwie dann Dinge zu tun und so. Aber nein, darum geht es nicht. Es geht darum, diese kleinen Datenlecks und die großen Datenlecks, die da sind, zuzukriegen und da hinterher zu sein, dass das weniger wird, weil das ist ziemlich gruselig. Und zu einem grundsätzlichen Problem kommen wir dabei auch noch. Aber erstmal, was haben wir uns eigentlich angeguckt? Ihr kennt die Cloud, dieses große Cloud-Dings, wo immer alle von reden und so. Und da gibt es irgendwie so ein paar große Player, so drei habe ich jetzt hier mal angemalt. Das ist da unten links, das Icon von Azure, das ist das von Microsoft, der Cloud-Dienst. Dann gibt es die Google Cloud und auch als wirklich sehr, sehr großer Player dabei ist Amazon. Amazon hat zwei Geschäftssparten. Ihr habt wahrscheinlich die meisten von euch mit der einen schon Kontakt gehabt. Das ist die Sparte, die einem Pakete schickt. Da kann man online in so einem Online-Shop ganz gemütlich klicken und dann kommt das irgendwie in unglaublich kurzer Zeit zu einem und Leute arbeiten dafür wahrscheinlich sehr wenig Geld daran, dass man so schnell seine Sachen kriegt. Es gibt eine andere Sparte von Amazon, die nennt sich AWS. Amazon Web Service und die macht so Infrastruktur im Internet, Cloud-Dienstleistungen, kann man sich da alles klicken, alles gemütlich, alles toll. Und die haben wir uns angeguckt, beziehungsweise einen Teil davon. Und wie der Name vielleicht sagt, und wenn ihr das schon mal gehört habt, da geht es dann um Amazon S3. Amazon S3 ist ein Service zum Datenspeichern und wenn man da Daten speichern kann, dann kann man natürlich auch Sachen falsch machen. Deswegen gucken wir uns Amazon S3 an. Und ja, das Abrechnungsmodell davon ist relativ simpel. Man bezahlt für Sachen, die man da reinlegt, die da über Zeit liegen. Das ist der eine Teil, den man bezahlt. Und man bezahlt für Sachen, die man da wieder rausholt. Das ist so ein typisches Pay-as-you-go, Datenspeichern-as-a-Service-Modell, wo man halt nur das bezahlt, was man nutzt. Und man kann die Kosten alle ganz toll wieder reduzieren, wenn man dann seine Daten löscht und sie nicht runterlädt. Und das ist so, wie man das machen kann. Da muss man eine Kreditkarte hinterlegen und dann kommen da die Rechnungen und ab irgendwie 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr hat man jemanden, mit dem man reden kann. Vorher hat man keinen, mit dem man reden kann. Ja, das Ganze gibt's dann, weil es Amazon ist, irgendwie weltweit in verschiedenen Zonen. Zonen werden später noch wichtig. Zonen sind dann sowas wie US East, wo man dann an der US Ostküste irgendwo was haben kann oder irgendwie Europa oder irgendwo anders. Und dann hat man halt irgendwo auf der Welt seine Daten liegen und die sind dann geografisch so dicht an einem dran, dass das Spaß macht, die zu nutzen, weil die dann halt so dicht dran sind, dass die Laufzeiten dahin schnell sind, dass der Download schnell ist und dass das ein richtig toller Service ist. Genau. Wenn man sich das mal anguckt, hier habe ich mal einen so ein Bucket mir mal gegriffen. Das ist alles per HTTP anzusprechen. HTTPS, verschlüsselte Verbindung, Daumen hoch, schon mal gut gemacht, Amazon. Dann haben wir den Bucket-Namen da, das ist jetzt in dem Fall hier das NASA Open Source, Open Science Data Repository. Und dann dieses .s3.amazonaws.com, das ist quasi das, was immer mit dabei ist. Dass wenn man sich da zu Amazon hingeht und sagt, ich hätte jetzt hier gerne einmal S3, dann muss man dem einen Namen geben, diesem Bucket und dieses NASA USDR. Das ist jetzt hier ein Beispiel-Bucket, auf das ich mich jetzt an dieser Stelle hier beziehe. Wenn man sich das dann aufruft, im Browser sieht das etwa so aus. Das ist erstmal ein bisschen nicht so hübsch für Endnutzer, aber um Endnutzer geht es auch hier nicht. Das ist dafür gemacht, dass da Computer mitreden können. Dass man da mit einer API, also so wenn Computer miteinander reden, dann reden die da über Schnittstellen miteinander und die können mit diesem XML ganz gut umgehen. Weil das können die parsen, das können die verstehen, können dann relativ schnell sehen, was daran wichtig ist. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, sind ein paar Sachen für uns interessant. Das erste ist hier oben der Name von dem Bucket, NASA USDR, habe ich eben schon gesagt. Und dann liegen in diesem Bucket Blobs drin oder Keys drin und das sind dann die Dateien. Und das hier vorne, das erste, was ich hier mal rot markiert habe, das ist der Dateiname. Das ist irgendein beliebiger String mit endlicher Länge, ich weiß gar nicht wie lang, wo man auch eigentlich ziemlich alles gefühlt reintun kann. Also ich habe da auch Koreanisch drin gefunden. Eigentlich ist dieser Dateiname immer quasi nur so ein fixer String. Es gibt allerdings die Konvention, dass man das so ein bisschen Ordner-like an den Slashes quasi aufteilen kann und sich dann anzeigen lassen kann, was in so einem Ordner drin liegt, weil sonst können das sehr, sehr viele Sachen werden, die in einem Ordner liegen. Dann für uns auch interessant, last modified, wann wurde das Ding zuletzt angefasst? Und zu guter Letzt die Größe, weil je nachdem, wie groß das ist, in dem Ding liegt irgendwie eine ganze Menge, auch was durchaus größer ist. Gibt auch ganz kleine Buckets irgendwie, gibt auch noch viel größere, alles Mögliche dabei. Der ganze Rest ist hier nicht so richtig relevant für uns, aber das sind so die Key-Dinger von so einem Bucket. Es ist gemacht dafür, dass Computer damit reden können. Das heißt, für gewöhnlich wollen Computer sich auch ausweisen, weil das, was wir hier sehen, ist ein Bucket, das ist offen. Das wurde extra geändert von den Besitzern von diesem Bucket, also von der NASA an dieser Stelle, dass dieses Bucket offen ist, dass da jeder reingucken kann und sich jeder die Dateien runterladen kann. Das sind zwei Berechtigungen, die man daran ändern muss. Das eine ist eine Berechtigung, dass jeder sich anzeigen kann, die Liste aller Dateien, ohne sich irgendwie ausweisen zu müssen. Dann kann man quasi diese XML-Übersicht kriegen und wenn man jetzt dann diese Webseite besucht, dann ist das quasi davon der Anfang. Ich habe euch die 300 Seiten, die das noch weitergeht, jetzt nicht gezeigt. Und das andere ist dann die Berechtigung, die man ändern muss, ist, dass Dateien runtergeladen werden können, ohne sich auszuweisen. Das heißt, ohne irgendeinen API-Token mitzugeben, sagen, hallo, ich bin berechtigt, ich darf. Und diese Berechtigung ändern kann man in der AWS-Oberfläche. Das ist mittlerweile ziemlich kompliziert geworden. Amazon macht da ganz viele große flashy Warnungen hin und sagt, dass das keine gute Idee ist und dass man das wirklich nicht machen soll. Und sie haben recht damit. An der Stelle muss ich Amazon da wirklich recht geben. Sie haben recht damit, dass man das nicht vielleicht unbedingt machen sollte. Das macht einem als Programmierer natürlich das Leben leichter, weil dann muss man sich nicht um diese ganze Authentifizierung kümmern. Aber das ist natürlich Bad Engineers Practice zu sagen, ich mache mein Bucket mal auf. Und genau das wollen wir uns angucken. Wer und warum, also warum vielleicht nicht so sehr, weil das weiß ich am Ende nicht, aber wer hat, um salopp zu sagen, die Bucket Permissions verkackt und seine Daten online gestellt, ohne es richtig zu wissen? Und was findet man da jetzt alles und wie findet man das? Wie das finden, das gucken wir uns als erstes an. Das ist nämlich auch so eine Amazon-Eigenheit, den Bucket-Namen. Hatte ich eben erwähnt, das ist eine super zentrale Sache und das ist das Ding, was in der URL mit drin ist. Also in der Domain mit drin ist. Das ist wichtig, denn wenn wir uns die Konkurrenz angucken, sind die Namensschema unterschiedlich. Unterschiedlich heißt, das erste hier ist Amazon. Da ist der Bucket-Name quasi nur in der URL mit drin, dann da hinten kommen die Dateien, das ist, ne, wie die Datei auch immer heißt. Das ist ziemlich simpel und ziemlich cool, denn ich kann verschiedene Bucket-Namen ausprobieren mit DNS. Kommen wir gleich zu, wie das genau funktioniert. Wenn wir mal zu Microsoft gucken, dann muss man erstmal rausfinden, wie dieser Account von den Leuten überhaupt heißt, die da irgendwie Dinge haben. Und dann muss man auch noch rausfinden, wie dieses Bucket heißt. Und das sind irgendwie ganz viele Schritte. Und das ist auch nicht mehr alles nur noch im FQDN drin, also in dieser URL, sondern auch quasi hinterm ersten Slash, wo man dann irgendwie mal mit HTTP anfangen muss zu reden. Ja? Deswegen bei Microsoft schon ein bisschen schwieriger, sich zu überlegen und einfach nur mit Raten rauszufinden, wen es denn da alles gibt. Google hat das auch clever gemacht, da ist sowieso alles nur per HTTP zu erreichen. Das sieht auch alles absolut homogen aus auf DNS-Ebene. Und wenn man sich nochmal DigitalOcean anguckt, die haben da noch ihre Zone eingebaut. Das ist dann sowas wie San Francisco und sowas. Da ist noch ein bisschen mehr Entropie drin und das macht es dann ein bisschen schwieriger an der Stelle. Was ist jetzt der große Flaw von AWS? Wenn ich einen DNS-Request mache, dann schicke ich ein UDP-Paket von meinem Rechner aus zu meinem DNS-Server und der sagt mir, wo ich hingehen muss, so IP-mäßig, damit ich irgendwie dann zu diesem Bucket eine Verbindung aufbauen kann. Wenn ich jetzt nach diesem meinen DNS-Server frage, nach diesem NASA OSDR-Bucket, dann sagt es mir, das ist ein CNAME. Ein CNAME ist so eine Art Verweis für, geh mal da hinten hin. Und dann sagt es mir, das ist ein Verweis nach US West 2, wie auch immer. So. Das ist irgendwie aber nicht das Standard-Dings, wenn ich irgendwie einen Bucket-Namen habe, den es nicht gibt. Das ist der hier unten. No Bucket gibt es wahrscheinlich mittlerweile, aber also wenn man, nehmen wir mal an, dass es das Bucket nicht gibt, dann zeigt das Ding immer nach US East 1. Das ist ziemlich cool, weil jetzt kann ich mir ein großes Wörterbuch nehmen und DNS-Queries machen und sagen, hallo Amazon, ich hätte gerne gewusst von Mond, Katze, Hund, Mars, was einem alles einfällt. Per DNS und es sagt mir dann, das liegt in US East, liegt in US East, liegt in US East. Ach nee, das liegt hier Europa irgendwo zentral. Und dann weiß ich, dieses Bucket wird es geben. Mit dem lohnt es sich mal, das mal genauer anzugucken und dann mal so einen HTTP-Request hinzumachen. Der Vorteil an DNS an der Stelle ist, DNS kann ich verteilen, kann ich zu Google mal mein DNS-Query schicken, mal zu Cloudflare, mal irgendwo anders hin, alles, was so an offenen DNS-Servern unterwegs ist. Und Amazon hat keine Möglichkeit, aufs Verrecken keine Möglichkeit, mir das Leben schwer zu machen, indem sie mich Rate limiten, die Antworten verfälschen, irgendwas. Weil dann würden sie bei ganz vielen Leuten eine große Service-Interruption machen, die nämlich auch diesen DNS-Server mitnutzen. Und dann würde bei denen irgendwie eine komische Antwort rauskommen. Das heißt, ich kann ziemlich stressfrei eine große Menge an Bucket-Namen ausprobieren, einfach nur per DNS großflächig rausblasen an verschiedene DNS-Server, die könnten mich irgendwann mal blacklisten, ja, aber wen interessiert das? Also ne, das ist, Google ist da schon ziemlich, muss man sich doll anstrengen für. Und Amazon kann da nichts gegen tun. Wenn ich hingegen das Ganze auf HTTP-Ebene mache, sprich, mal das ganze Protokoll aufbaue und dann hier ein TCP-Handshake mache, meine Krypto da aushandeln und sage, hallo, liebes Amazon, ich würde jetzt gerne wissen, ob es dieses Bucket gibt. Das wird ziemlich aufwendig und da können die ja tatsächlich auch ziemlich gut bei Rate limiten und das macht dann den Spaß ein bisschen weniger groß. Oder das Entdecken ein bisschen weniger groß. Wenn ich aber schon weiß, welche Bucket es gibt, dann kann ich das super schnell über DNS machen und beziehungsweise meine Wörterbuchliste ausprobieren und dann kann ich mir auch so einen Luxus gönnen wie, naja, ich habe zum Beispiel irgendwie NASA und ich habe so ein paar Endungen, die kenne ich, die ich rate. Da gibt es ein paar GitHub-Repos, die verraten einem sowas. So mit minus Datastore, minus dev, minus prod, was man so hinten als Suffixe hinten dranhängen kann. Und dann kann ich mir den Luxus gönnen, naja, ich nehme mein Wörterbuch und quirl das noch einmal durch diese Permutationen durch und habe dadurch noch viel mehr Sachen, die ich raten kann. Ja? So kann man sich auf die Suche nach Buckets machen und ganz viele Buckets finden. Diesen Algorithmus gibt es auch, ich sag mal, auf diversen GitHub-Projekten schon fertig implementiert. Das muss man jetzt sich nicht neu ausdenken. Ich habe hier noch einmal das Beispiel dabei, wie das DigitalOcean macht. Die haben hier auch nur dann, wo ist die Maus, da ist die Maus, die haben hier auch nur San Francisco 2 jetzt hier von diesem Dings drin. Die zeigen einem direkt auf eine IP-Adresse, die aber immer zu diesem San Francisco 2 gehört. Das heißt, egal was ich dafür frage, komme ich immer dahin und dann ist das irgendwie, gibt mir das auch keine Informationen über DNS. Amazon hat diesen Flaw, wie gesagt, diesen Fehler, dass man das über DNS sehr schön machen kann und dass sie da nichts machen können. DNS ist eine weitere Sache, die spannend ist. Was ich euch erzählt habe gerade, ist aktives Reconnaissance. Also aktiv raten, welche Buckets gibt es und auf die Antwort gucken und dann überlegen, ist es USIs 1, ja, nein. Man kann das Ganze auch passiv machen. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie so Netzwerk-Admin ist, für so einen DNS-Server zuständig ist oder so eine Firewall unter seiner Kontrolle hat, wo irgendwie DNS-Queries durchgehen. Wenn man sich DNS-Queries aufzeichnen kann von seinen Leuten, die das so machen, also hier irgendwie an der Uni das ITSC oder irgendwie so, dann kann man gucken, wer macht denn da mal einen Query, der so aussieht wie irgendwas beliebiges .s3.amazonaws.com. Und da habe ich eine ganz gute Idee, was denn so alles an Buckets da irgendwie so aufgerufen wird. Weil es ist ziemlich bequem, weil ich kann auch davon ausgehen, dass es diese Buckets gibt und dann weiß ich schon mal, dann wächst meine Liste. So, das heißt, wenn ich so ein ganz geheimes Bucket habe, dann darf ich das über diese DNS-Art, die ich hier eben angesprochen habe, nicht ansprechen. Amazon hat verschiedene APIs, mit denen man seine Buckets ansprechen kann und ja, man kann es auch hinten in die URL rein verfrachten, nur alle anderen können das dann immer auch noch vorne rum über den SQDN ansprechen. Genau, also ja, das gibt es ein paar Sachen mit. Jetzt müssen wir das Problem noch mal ein bisschen verstehen, so wie das denn auch sonst so im ganzen Kontext der IT-Security ist. Der CVSS-Score, einmal kurz Hände hoch, wem von euch sagt der was? Das ist fast allen, ich sehe aber ein paar Hände nicht, dann erkläre ich das nochmal. Das ist der Common Vulnerability Scoring System, das ist wie so eine Richterskala quasi, wo dann Erdbeben irgendwie stärker oder weniger stark ist. Ist das ein Score von 0 für, es gibt keine Verwundbarkeit, es gibt irgendwie nichts, was man kaputt machen kann. Und 10 ist so, es ist irgendwie einmal angestupst und man ist drin und es ist umgefallen. Das ist eine rein technische Bewertung von der Lücke, wie schwer es ist, da irgendwie was draus zu gewinnen. Und ich sag mal, der schöne Exploit in eurem favorisierten Windows Exchange oder der schöne Exploit für eure Firewall, die haben da alle irgendwie hohe, tolle Nummern. Das ist aber zum Glück relativ selten. Diese S3-Buckets haben eine total läppische, dämliche Fehlkonfiguration, sehr häufig, dass nämlich sie offen sind und jeder reingucken kann, jeder runterladen kann, was nach diesem Score irgendwas total Langweiliges ist. Aber es sind einfach sehr, sehr viel mehr davon. Und deswegen ist das ein interessantes Problem. Weiterhin, der CVSS sagt nichts über den tatsächlichen Impact, der dahinter steht. Wenn ich jetzt eine Firewall habe, die ich irgendwie durch so ein fieses Paket lahmlegen kann und das dann ein total krasser 10er-Score ist, ja, ist das zwar doof für die eine Einheit, wo diese Firewall steht und die Leute hinter können nicht arbeiten. Das sagt mir aber noch nicht, ob das jetzt irgendwie dann der Handwerker ist, der dann irgendwie eh zu seinem Auftrag fährt und das Haus da anmalt, oder ob das hier das UKSH ist, was nicht mehr arbeiten kann. Die technische Ebene, welchen Impact das, also die technische Ebene ist davon bewertet, aber die Impact-Ebene noch gar nicht. Was ich in so S3-Buckets drin finden kann, kann auch total krass sein. Da kommen wir auch gleich noch zu. Weiterhin, wenn ich so eine Sache finde, die einen total hohen CVSS-Score hat, hat die eine gewisse Aufmerksamkeit. Die Leute sind irgendwie aufgeregt und es gibt einen Fix und Leute reden drüber und es gibt Medienbeiträge dazu und alle sind aufgeregt und alle wollen das ganz schnell patchen und das BSI wird auch irgendwie rumkommen und sagen, ah, wir haben hier gescannt, du hast da noch einen alten Exchange stehen, patch den doch mal bitte, das ist irgendwie doof, dass du den so hast. Und da werden sich viele Leute drum kümmern. Bei so einer total läppischen S3-Bucket-Sache, eher nicht, so ist meine Erfahrung. Genau. Wenn man dann so ein Bucket gefunden hat, wo Daten drin sind, die wahrscheinlich nicht online sein sollten, also was man so als persönlich von sich nicht online haben wollte, dann gibt es etwas, das nennt sich Responsible Disclosure, wo man dann hingeht und sagt, hallo, ich habe ein Problem gefunden und ich gehe dann zu dem Verantwortlichen hin und sage dem, da gibt es ein Problem. Dann schreibe ich irgendwann mal auf, so was das da ein Problem ist und warum das ein Problem ist und so. Und dann, nein, ich gehe nicht auf soziale Medien. Das ist nämlich genau der Teil davon, dann nämlich der Responsible ist. Sondern ich ziehe ein bisschen weiter und gucke, dass ich dann mit dem Verantwortlichen in Kontakt komme, dass der das Problem versteht. Dass der das Problem versteht, dass es in seiner Verantwortung ist, das Problem behebt. Und danach kann man dann öffentlich und sachlich drüber reden, wenn das Problem behoben ist. Weil man will ja vorher keinen damit irgendwie doof dastehen lassen. Wenn ich einen Bucket finde, wo sensitive Daten drin sind, können die Leute, von denen die Daten da drin sind, in der Regel gar nichts dafür. Weil das sind irgendwelche Firmen, die das machen und deren Kundendaten stehen dann online. Aber die Leute, die bei denen Kunden sind, können ja nichts dafür, dass die Firma das nicht hinkriegt. In der Praxis gibt es bei diesem ganzen Responsible Disclosure ein paar Probleme. Ich sitze dann irgendwie abends da, klicke wieder irgendwie meine Buckets und gucke mir die so an. Und dann finde ich wieder so ein Bucket und denke so, Medizindaten, nicht so geil. Dann ist die Frage, wem gehört denn das? Weil ich will dem ja eigentlich Bescheid sagen, dem das gehört, weil das ist so meine Erfahrung, kommen wir auch gleich noch zu, funktioniert in der Regel ein bisschen besser. Dann ist für mich die Frage, wem gehört denn das? Und dann schreibe ich dem eine Mail, wenn das irgendwie geht, oder rufe da an oder versuche mich irgendwie dann mit dem in Verbindung zu setzen. Manchmal klappt das aber nicht. Manchmal findet man einen Daten mit 10.000 Lebensläufen, aber man hat keine Idee, wem sie gehören. Ja? Was macht man dann? Dann kann man AWS eine Mail schreiben und AWS sagt dann, ach ja, ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du uns eine Mail geschrieben hast. Wir kümmern uns drum. Genau. Und meistens passiert dann nämlich genau meiner Ansicht nach oder meinem Gefühl viel zu selten was und dann sitze ich da und denke, Scheiße. Es gibt Buckets, die gewollt offen sind. Wir hatten da jetzt eben so dieses NADRA OSDR, da gibt es noch eine ganze Reihe für. Und auf dem AWS Marketplace gibt es irgendwie eine Liste von 587 Buckets, die quasi als Dings offen gelistet sind für hier, nutzt mal unsere Daten, das ist cool. Das ist aber die absolute Minderheit an Daten. Es gibt ein paar wenige Fälle, die es in die Presse schaffen. Hier habe ich mir zwei Fälle geschnappt, mit denen, naja, dieses Projekt dieses Jahr irgendwie es in die Presse geschafft hat, beziehungsweise andere Leute in die Presse gebracht hat. Der erste Fall war IDM Datastore. Wer von euch hat da was mal von gehört dieses Jahr? So ein paar? Okay. Dann kann ich das ein bisschen länger erklären. IDM Datastore ist ein Bucket gewesen von einer Firma aus England. Diese Firma aus England ist Subdienstleister für eine andere Firma. Twilo unter anderem. Ich weiß nicht, wen sie noch alles als Kunden haben. Und Twilo hat als Service, hey, du hast einen tollen Online-Service, du willst, dass sich die Leute einloggen können mit Multifaktor. Gib uns die Nummer, gib uns den Text und wir verschicken ihn. Und dann kann man, wenn man dann zum Beispiel Airbnb heißt, kann man dann zu denen hingehen und sagen, hier, pass auf, der Mensch will sich gerade anmelden, bitte schick dem mal eine SMS. Und in der SMS soll folgender Text drin stehen, so mit nach dem Motto, dein Login-Code ist 1234. Und dann geht dieselbe SMS von Airbnb an Twilo und Twilo sagt dann, na, der kommt wahrscheinlich aus dem und dem Land, da habe ich noch einen günstigeren Subdienstleister und das war dann bis irgendwann Mitte diesen Jahres Identify Mobile, die Firma hinter IDM Datastore. Und die hatte dann so in den letzten 2 Jahren 200 Millionen SMS verschickt. Und die lagen alle in diesem Bucket drin. Und das war dann so mit Telefonnummer, das war mit dem Text von der SMS, das war dann auch noch schön auseinandersortiert, welcher Provider das jetzt ist und mit ich sag mal, welche Geografie da irgendwie und welches Land. Das war wunderschön durchsuchbar, alles da maschinenlesbar abgelegt und in so einem offenen S3-Bucket drin. Weil jetzt an diesem Bucket von IDM Datastore nicht dran stand, dass dieses Bucket zu Identify Mobile gehört, hat mich das etwa eine Woche gekostet, das zusammenzupuzzeln, zu wem jetzt dieses Bucket gehört. Am Ende habe ich eine Mail geschrieben an Amazon, weil ich war echt verzweifelt. Das Bucket war krass. Alle 30 Minuten kamen frische SMS rein, wo man dann gucken konnte, hey geil, es geht los, die neuen Logins für Airbnb. Und ich konnte ja auch sehen, wer sich schon mal bei Airbnb angemeldet hat. Und konnte mir dann eine Telefonnummer nehmen, auf die Airbnb-Seite gehen, die da reintun. Und dann habe ich um 59 quasi, hätte ich dann die Nummer bei Airbnb eingeben können. Und um 3 Minuten nach wäre dann die frischen SMS in einem Bucket gewesen. Da hätte ich mich mit anmelden können. Ja? Und Airbnb hat ja nur noch so Single-Click, also nur noch mit diesem PIN anmelden irgendwie. Und dann wäre es das gewesen. So. Ziemlich üble Nummer. Ich habe dann irgendwann in meiner Verzweiflung Amazon eine Mail geschrieben. Eines der wenigen Fälle, wo das mal funktioniert hat mit dem Responsible Disclosure bei Amazon. Habe dann geschrieben, hallo Amazon, ich bin's wieder. Ich habe ein offenes S3-Bucket gefunden, mal wieder. Das Bucket ist offen, ne? Das heißt, es ist wieder öffentlich indizierbar, Dateien sind runterladbar. Es ist dieses Bucket da hinten. Bitte ladet euch einmal diese Datei hier. Macht diese 3 Zeilen Python dann. Und dann lest eure eigenen SMS. Das hat funktioniert. Nächsten Tag war das Bucket zu. Aber das war schon nicht so geil. Und dieser ganze Markt von diesen ganzen Sub-Providern bei SMS ist sowieso irgendwie eine ganz, ganz komische Suppe. Aber ja, das war nicht schön. Ein anderes Bucket, was ich dieses Jahr gefunden habe, was es in die Presse geschafft hat, ist das Bucket von Naga. Naga ist so eine Trading-Plattform irgendwie, ist nicht die letzte Trading-Plattform, von der wir reden. Die haben so einen Support-Chat, ne? Leute haben ein Problem, können sich nicht mehr einloggen, ja, wir helfen, wir kommen in unser Support-Chat und ja, aber wir haben deinen Account gesperrt, weil du musst dich bitte nochmal legitimieren. Kannst du uns hier mal deinen Ausweis hochladen? Ja, dann hatte ich da ganz viele Ausweise, ne? Also auch von überall auf der Welt, was man so braucht, aber so auch Deutschland mit dabei. Das Interessante dabei ist, wenn man dann zu denen hingegangen ist, ich habe das über den CCC gespielt an der Stelle, wenn man zu denen hingegangen ist, haben die gesagt, unten auf der Webseite stand so drauf, steht auch irgendwie jetzt bis diese Woche, irgendwann habe ich nochmal geguckt, steht drauf, unten ist ein Produkt der Naga GmbH irgendwo aus Hannover oder so. Ja, wenn man denen das dann meldet, sagen die, nee, das hat mit uns nichts zu tun. Das ist unsere Subkompanie auf den Seychellen, die das macht. Ja, ganz komische Geschichte, aber ne, Bucket war dann zu. Toi, toi, toi. So, weiteres schönes Bucket, was ich gefunden habe dieses Jahr, war von McDonald's. Ne, die machen nicht nur schnelle Burger, die machen auch schnell mal irgendwie so ein Bucket auf und dann auch irgendwie zum Glück schnell wieder zu. Da waren Daten drin von einem Gewinnspiel von, weiß einer von euch aus dem Kopf, wann war die Fußball-WM in Brasilien? Schon eine Weile her. Und da durften ein paar Kinder irgendwie auf McDonald's-Rechnung oder so dann dahin fliegen und dann mit den Fußballstars auf den Platz laufen quasi. Ich frage mich immer, wie Fußballer denn meine Kinder im richtigen Alter haben, aber die sind nicht deren eigenen. Das sind irgendwelche gecasteten Kinder, die dann da mit auf den Platz laufen dürfen. Und die Karten von diesen Kindern, die dieses gewonnen haben, nach Brasilien fliegen zu dürfen, die waren dann da wohl drin. Ja, hat zum Glück schnell funktioniert. Ich habe den Samstag eine Mail geschickt und Montag kam dann ein, jo, wir kümmern uns drum und es ist zu und es ist vielen Dank für den Hinweis und so weiter. Die haben das wirklich gut hingekriegt, das zu reagieren. McDonald's ist ja, ich sag mal, es gab mal einen Vortrag auf dem Camp vor einiger Zeit, wo McDonald's nicht so gut dastand. Hier haben sie mal gut reagiert. Und tatsächlich, sie haben mir noch angeboten, hier, nimm 250 Euro und schweige auf ewig. Ich habe dann gesagt, ich möchte nicht ewig drüber schweigen, weil ich möchte hier irgendwie mal stehen können und drüber reden. Aber Sie können das Geld gerne an Netzpolitik bezahlen. Oder spenden. Dann haben die gesagt, ja, oh, das ist aber ein komplizierter Prozess bei uns. Wir melden uns dann wieder. Das war irgendwann so im August, glaube ich, oder so. Ich habe dann diese Woche noch mal eine Mail geschrieben und gefragt und gesagt, ja, liebe Leute, wir werden das. Ich stehe jetzt hier heute Abend irgendwie halt diesen Vortrag. Ich würde gerne auch dazu schreiben können, dass ihr das gespendet habt. Wie sieht's denn aus? Ich habe die Versicherung von McDonald's, dass sie das Geld gespendet haben, aber ich habe noch nicht mit den Leuten von Netzpolitik geredet, ob das Geld angekommen ist. Genau, Audi sagt jedem von euch was. Die haben tatsächlich weltweit auch irgendwie Azubis, wusste ich nicht, hätte ich nicht erwartet, aber die haben auch in Australien Azubis und diese Azubis haben dann so Azubi Prüfungen, man kann die Bremse richtig festschrauben, man kann auch an einem Linkslenker irgendwie und einem Rechtslenker irgendwie arbeiten und man kann dann Ölwechsel machen und so. Und diese ganzen kleinen Prüfungsprotokolle waren dann auch in so einem Bucket drin und dann konnte man auch die Bewertungen der Azubi-Ausbilder sehen, so wie die sich dann gemacht haben. Hält den Schraubenzieher mal mit der linken Hand und so, ganz komische Sache. ich habe dann mich ein bisschen da auch reinfuchsen müssen, weil das war irgendwie ein ganz, ganz komisches Kürzel von diesem Bucket. Und naja, ich habe es dann irgendwann geschafft, das dann zuzuordnen irgendwie mit dem Audi. Und dann habe ich tatsächlich an die vulnerability@volkswagen.de geschrieben, was das Zert von Volkswagen ist. Und da Audi ja zu Volkswagen gehört, hat es dann eine lange, lange Kette an internen Kommunikationen gegeben wahrscheinlich. Und die haben das Bucket dann auch zugekriegt. Haben wir aber nicht mehr gesagt, dann das Bucket ist jetzt übrigens zu und vielen Dank. Von daher, ich weiß nicht, wie lange dieses Bucket online war. Kommen wir zu den nicht so schönen Beispielen. Es gibt in Südkorea irgendwo eine Zahnklinik. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch Südkoreanisch spricht oder Koreanisch spricht. Ich tue es nicht. Da sind so 3D-Modelle von so Gebissen drin, so STL-Dateien. So kann man eigentlich so direkt nehmen und in seinen 3D-Drucker reintun und dann wächst da so ein Gebiss raus. Ober- oder Unterkiefer, je nach Wahl. Und naja, das habe ich dann im südkoreanischen Zert gemeldet und gesagt, Leute, das sind Medizindaten. Ich halte das für eine begrenzt gute Idee, diese Daten online zu stellen. Wie wäre es denn, wenn ihr guckt, ob das mal offline passiert? Also offline geht. Nee. Keine Antwort. Ein paar Tage später habe ich mich dann bei Amazon gemeldet und gesagt, Amazon, wisst ihr, also ich weiß, es ist immer schwierig mit uns, aber also wie wäre es denn mit diesen Medizindaten, wenn die nicht online sind? Das Bucket ist bis heute offen. Kann man auch nichts machen. Man kann Amazon fragen, wie das denn weitergehen soll. Dann sagen sie, ja, gib uns bitte fünf weitere Werktage, damit wir das irgendwie dann mal uns weiter angucken können. Das ja, ist da offen, das muss so, da kann man auch nichts machen. Da kann Amazon auch wirklich nichts machen. Man muss ganz dazu sagen, zwei Sachen. Amazon sagt immer, das ist eine Shared Responsibility. Wir sind der Provider, wir stellen quasi alles bis S3-Bucket-Ebene zur Verfügung. Der Kunde muss das aber nutzen und konfigurieren. Wir haben keine Verantwortung dafür, wie der Kunde das konfiguriert. Aus meiner Sicht haben sie aber schon eine Verantwortung dafür, dem Kunden auf den Geist zu gehen, wenn sie mitkriegen, dass es falsch konfiguriert ist. Aber das ist irgendwie, ja. Bei diesem Bucket kann man wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, das ist nicht schön. Ja, kommen wir noch zum weiteren Beispiel aus Australien. Das ist Bucket, tatsächlich eines der ersten Buckets, die wir gefunden haben, weil es auch so einen schönen Namen hatte. Ist jetzt mittlerweile zu, deswegen kann ich den Namen erzählen. ESA-Resumes. Ja, ESA, keine Ahnung, hätte ich jetzt eher mit europäischer Weltraumagentur verortet, aber es waren 10.000 australische Lebensläufe drin. Habe ich 2022 das erste Mal in Amazon gemeldet, dann ist sehr, 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 sehr lange nichts passiert. Dann ist noch weiter nichts passiert und irgendwann bin ich ihnen dann wieder auf den Sack gegangen und habe gesagt, Amazon, ich habe euch in diesem Ticket damals da hinten erzählt, das Ticket ist lange zu bei euch, das weiß ich, aber guckt mal in eurem Archiv, habt ihr vielleicht auch in einem S3-Bucket drin, das Archiv. Wie wäre es denn, wenn ihr noch mal ein bisschen aktiv werdet und ein bisschen Druck macht? Ja, dann ging das Bucket irgendwann zu. Ich habe unterwegs mich auch noch bei den australischen Datenschützern gemeldet. Australische Datenschützer sind auch, also sind erstmal gut zu erreichen. Die haben so eine Webseite, wo man dann so ein Formular ausfüllen kann für, ich möchte eine Datenpanne bei mir melden, ich möchte irgendwie Datenverstoß bei mir melden, aber es gibt nicht so für was, ich möchte irgendwie sowas melden bei anderen. Das war ein bisschen doof irgendwie. Naja, und dann habe ich denen irgendwie eine Mail geschrieben irgendwie, dann habe ich eine Mailadresse von denen gefunden und dann denen eine Mail geschrieben. Dann passiert erstmal wieder eine Weile nichts. Und dann bekam ich eine Mail zurück mit so, ja, vielen Dank für den Hinweis. Und also sie halten es absolut in Ehren, dass man sich für die Sicherheit von australischen Bürgern irgendwie einsetzt. Und das ist ganz toll. Aber sie sei nicht dafür zuständig, weil sie wüssten nicht, welche Firma dahinter steht und ob die aus Australien sei, wissen sie auch nicht. Die Antwort kam von einer No-Reply-Ad-Adresse. Eine Diskussion ist nicht erwünscht. Aber immerhin, Amazon hat es dann geschafft, irgendwann dann nochmal diesen Leuten mehr auf den Sack zu gehen, nachdem ich sie dann gefragt habe, wie das denn irgendwie geht mit dem Prozess und wie dann auch bei ihnen da so der Prozess, was da so für Abläufe vorgesehen sind, wie sie denn vorhätten, damit weiter umzugehen. Da ging das Bucket dann irgendwann zu. Ich nehme an, dass sie vielleicht mal tatsächlich zum Telefon gegriffen haben oder so. Man kann Buckets auch noch fehlkonfigurieren auf der nächsten Ebene. Man kann sie nämlich so konfigurieren, dass sie öffentlich schreibbar sind. Bis jetzt haben wir mal über öffentlich lesbar geredet und alle konnten gucken, was passiert. Jetzt haben wir irgendwie öffentlich schreibbare Buckets. Das ist tatsächlich ganz cool, da kriegt man Amazon zum Handeln. Weil Amazon hat in ihrer Policy stehen, in der Malware drin ist, dann dürfen wir das löschen. So. Da wissen auch die Kollegen bei Amazon relativ klar, was sie tun sollen oder nicht. Und von daher ist das ganz cool. Ich habe dann also irgendwie so ein Bucket gefunden, da war irgendwie dann ein ganzer Strauß von Dateien mit Hallo, ich bin Bug-Bounty-Forscher, so und so, dein Bucket ist übrigens schreibbar und meld dich doch mal bei mir wegen der Bug-Bounty. Und es waren auch so ein paar Malware-Dateien drin, irgendwie gescrambeltes, komisches PHP, was in so einem Bucket nicht viel Sinn macht. Aber naja, gut, das ist noch ein anderes Thema. Ich habe die Mail an Amazon geschrieben. Und was könnte jetzt Amazon machen, um das möglichst gut zu handeln? Naja, die können halt sich wenig Arbeit machen. Das ist die zentrale Einheit für Amazon, sich selber wenig Arbeit machen. Ich schreibe also eine Mail, sage, hallo Amazon, dieses Bucket ist schreibbar, da liegen ganz viele Dateien drin, hier ist ein Beispiel. Dann sagt Amazon, vielen Dank, wir gucken uns das an. Unsere Spezialexperten für Malware-Analyse werden sich das angucken. Diese Spezialexperten haben sich das angeguckt, festgestellt, die eine Datei, die ich verlinkt hatte, tatsächlich bösartig. Dann haben sie mir zurückgeschrieben, ja, wir waren gut, wir haben diese eine Datei gelöscht. Und dann habe ich zurückgeschrieben mit, ja, da liegen aber noch ganz viele mehr Dateien. Dann kam nur eine, ja, bitte mach ein neues Ticket auf. Also, ich muss dazu sagen, Amazon ist die Sicherheit der Kunden die allerhöchste Priorität. Das ist total wichtig für die, dass Kunden sicher sind und dass auch keiner gegen den Terms of Service versteht. Tradeo. Tradeo ist bekannt für soziales Trading, ist eine ehemalige Trading-Plattform, die mittlerweile aber irgendwie seit einigen Jahren zu ist. Und auch hier in so einer Börse, irgendwie so einer Online-Krypto-Shit-Börse, kann man dann wieder tolle Sachen finden, wie Ausweise, Meldebestätigung und so weiter. Kreditkartendaten, auch ein geiles Thema. Die meisten Kreditkarten zum Glück mit so einem kleinen Papierschnipsel davor, vor irgendwie ein, zwei Zahlen von der Kreditkarte. Das Bucket ist so alt, die Kreditkarten sind mittlerweile irgendwie alle eigentlich abgelaufen. Ich habe das ganze Ding irgendwie an Amazon gemeldet, irgendwie am 23.12. und dann auch noch an die Datenschützer in Deutschland, in Bayern, weil die sind formell hier für Amazon zuständig. Dann noch ein paar Tage später. Das Bucket ist nach wie vor offen. Ich weiß nicht, wer die Rechnung für dieses Bucket ständig bezahlt, denn so ein Bucket macht Kosten, wenn da Daten drin liegen, und so ein Bucket macht auch Kosten dafür, wenn sich Sicherheitsforscher dafür interessieren, die Daten runterladen, um sie zu analysieren. Irgendwer kriegt dann noch, hat dann noch eine Kreditkarte. Das Schöne ist, diese Tradeo-Plattform, habe ich jetzt diese Woche erfahren, die ist auf einer EU-Sanktionsliste gelandet. Die haben sich irgendwie derartig scheiße verhalten, anscheinend, dass dann die EU gesagt hat, die können hier so nicht mitspielen, und wahrscheinlich haben sie deswegen auch zugemacht. Aber ja, das ist soziales Trading. Für mich sieht es ein bisschen so aus, als sei der Prozess bei Amazon irgendwie immer so eine Sache. Ich schreibe denen eine Mail, die nehmen die Mail, nehmen meinen Hallo weg, nehmen dann hier Problem, Problem, Problembeschreibung, Copy-Paste an den Inhaber, machen dann noch einen Text drüber. Neues von Amazon. Tolle neue Features, die ihr wissen wolltet, unten in Schriftgröße 3, dann meinen Text rein, und dann landet das bei den Leuten im Spam, weil sie schreiben die Mail und dann ist der Prozess vorbei. Ja? Man muss wieder dazu sagen, Sicherheit der Kunden ist die absolut höchste Priorität von Amazon. So, was kann man jetzt machen, um da irgendwie aktiv zu werden? Das sind, glaube ich, so, ich habe jetzt ein paar Beispiele rausgesucht, ich habe noch mehr quasi bearbeitet. Was kann man machen, um da aktiv zu werden? Man hat irgendwie so drei Entitäten, ganz grob, denen man das melden kann. Das ist zum einen AWS. AWS ist immer da und AWS ist auch Tag und Nacht für einen da. Das ist ganz toll. Man schreibt denen eine Mail und hat relativ schnell die Antwort, dass es ganz toll ist, dass man sich gemeldet hat und dass sie jetzt diese E-Mail weitergeleitet haben, so im Wesentlichen. Dann kann man mit viel, ich sag mal, Schnüffelnase und viel Arbeit selber rausfinden, wer jetzt vielleicht der Besitzer von diesem Bucket sein könnte. Das ist aber manchmal schlicht unmöglich. Bei diesem Bucket mit den 10.000 Lebensläufen habe ich da echt lange gepuzzelt, habe mir auch viel Mühe gemacht, habe mir auch mal dann die neuesten Lebensläufe genommen und dann 20 Leute in Australien angeschrieben. Ich hatte ja die Mailadresse. Gesagt, hallo Freunde, ich habe deinen Lebenslauf im Internet gefunden. Wenn du mir sagst, wo du den hingegeben hast, kann ich dem sagen, dass der das dann nicht mehr reintun soll oder das anders machen soll. Sag mir doch mal, wo du den hingegeben hast, wo der herkommen könnte. Einer hat geantwortet, oh, mein Lebenslauf. Ich habe den dann so viele Leute geschickt, ich habe keine Ahnung. Ja, und dann kann man sich noch an Regierungsbehörden melden. Ich habe jetzt hier mal Regierungsbehörden auch mit Datenschützern quasi alles in einen Sack geschmissen irgendwie, um das irgendwie so ein bisschen, den Sack nicht ganz so groß werden zu lassen. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen Statistiken gemacht, wie viele Buckets man denn so hat. Ich habe nicht, ne, das ist ein Venn-Diagramm mit ganz, ganz vielen Subfeldern da. Ich habe nicht alle Kategorien reingenommen, weil nicht bei allen sind die Zahlen so hoch und irgendwie, ich sag mal, aussagekräftig. Wenn der Besitzer in der EU ist, dann hat man relativ gute Karten, das zuzukriegen. Relativ gut ist irgendwie so dann ja 50-50 hier mit da so. Wenn er nicht EU ist, dann sieht es schon ein bisschen schlechter aus. Man findet viele Buckets aus Brasilien und aus Indien, wo irgendwie Dinge drin sind. Und Dinge können halt auch so sein, so einmal Ausweis von so einem ganzen vielen Leuten. Und Indien hat viele Leute. Also ein bisschen bessere Chancen, wenn man dem Besitzer Bescheid sagen kann und der aus Europa kommt. Wenn man AWS Bescheid sagt, zwei Buckets hat AWS zubekommen. Das ESA Resumes Bucket muss ich denen zurechnen und noch ein anderes, wo ich auch keine Idee hatte, wer der Besitzer war. Aber 20 Buckets, die ich denen gemeldet habe, sind leider immer irgendwie noch offen. Und ja, Amazon kümmert sich dann drum. wenn man dann AWS und noch zusätzlich dann irgendwelchen Regierungsbehörden Bescheid sagt, dann passiert noch einen kleinen Tag mehr, weil anscheinend haben dann Regierungsbehörden irgendwie auch noch einen gewissen Einfluss drauf. Die letzte Kategorie ist hier gemischt mit EU und nicht EU, weil das sind sonst alles zu wenige und deswegen musste ich das ein bisschen wieder zusammen kondensieren. Das ist irgendwie ziemlich traurig. Ich habe noch etwa so 200 Buckets, die noch an meinem Backlog sind, für die muss ich mir nochmal genauer angucken und danach noch meinen Responsible Disclosure schreiben, sprich diese Zahlen hier werden noch steigen und da werden sicherlich auch noch ein paar Geschichten rausputzeln, aber irgendwie, eigentlich ist es irgendwie ziemlich gruselig, wie Amazon da umgeht. Ich finde, das kann man auch jetzt schon aus den Zahlen ganz gut ahnen. Zusammenfassung. Responsible Disclosure ist manchmal echt schwierig. Gerade wenn das so hakelig ist mit diesem Prozess, wie mit Amazon das ist, wo man denen schreibt und sie dann sagen, ja, vielen Dank und in 5 Tagen melden wir uns wieder. Datenschützer können selber auch nur so und so viel helfen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu einem Landesdatenschützer hingehe und sage, ha, bayerische Datenschützer, ihr seid zuständig, weil da ist ein deutscher Ausweis drin und ihr seid für Amazon zuständig und bitte macht was. Ja. Aber was sie tun, sie sorgen dafür, dass Organisationen Respekt vor Datenschutz haben, weil da stehen immer diese großen Strafzahlungen vom Umsatz irgendwie dann mit dran. Und sie sorgen dafür, dass innerhalb Europa Organisationen aus Respekt vor Datenschutz und aus Respekt vor diesen Strafen anfangen zu arbeiten und ein bisschen aktiver sind als anderswo. Das begrüße ich sehr. Und ich bin der Meinung, dass absolutes nötig ist, dass AWS die Prozesse verbessert. Ich habe mir nur AWS angeguckt, deswegen kann ich hier nur AWS schreiben. Ich weiß von jemandem, mit dem ich in Kontakt bin, der sich auch viel mit Azure und mit Google und mit diesen ganzen anderen Sachen auseinandersetzt. Der sagt, AWS ist einer der Guten. Die Antworten. Er hatte es länger, dass er irgendwie einen Azure-Blob hatte, wo Infostealer-Logs drin waren. Ein Infostealer ist so ein kleines digitales Schädlingsdings, was man auf seinem Rechner oder auf dem Handy hat, da Dinge einsammelt, die irgendwie interessant sind und die dann in so ein Storage reingesteckt hat bei Azure. Und dann ist er zu Microsoft gegangen und hat gesagt, hallo Microsoft, da sind Infostealer-Logs, das ist nicht gut. Dann haben die gesagt, ja, sind wir aber nicht für zuständig. Und das hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile hat er jemanden bei Microsoft gefunden, der sich dafür zuständig fühlt und da auch eine gewisse Aufgebrachtheit mitgebracht hat. Aber der hat auch wahrscheinlich nochmal seine Kollegen dann interviewt, warum das nicht so wichtig war. Vielleicht hat er die auch nochmal ein bisschen geschult dann. Das Bucket ist mittlerweile offline. Ich weiß, der Blob mittlerweile. Das ist ja alles verschiedene Namen bei verschiedenen Diensten, auch wenn es das gleiche ist. Genau, von daher nochmal der Aufruf, Hackerethik, eine ganz wichtige Sache, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, ist ganz wichtig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, selber irgendwie S3-Buckets in eurer Einflusssphäre zu haben, dann guckt die euch doch mal an. Nehmt die euch mal, tut die in euren Browser rein und guckt mal, ob euch dann da so eine ganze Dateiliste entgegenlacht oder ob das dann da steht, Access Denied. Wenn da die ganze Dateiliste ist, dann habt ihr wahrscheinlich ein To-Do. Wenn ihr das seht bei anderen Leuten, dann kann man die auch nerven oder nervt den Cloud-Provider der Wahl. Je mehr Tickets Amazon da offen hat und je mehr man denen deswegen auf den Sack geht und auch immer mal wieder ein Follow-up einfordern, dann kann da vielleicht irgendwann was passieren. Wenn ihr rausfinden könnt, zu wem das Bucket wirklich gehört und das in Europa ist, schreibt dem eine Mail, tu den Datenschützer in CC und es passieren magische Wunder, es wird viel passieren. Wenn ihr euch mehr von diesen ganzen Geschichten anhören wollt, ich bin da auf InfoSec Exchange unterwegs, am Mastodon, da schreibe ich so ein paar Geschichten dazu, da könnt ihr euch dann das da irgendwie gerne mit angucken. Genau, vielen Dank.
Ja. Hallo, vielen Dank für den tollen Vortrag. Wie findet man den Bucketnamen einer südkoreanischen Zahnklinik?
Indem der Bucketname sehr trivial ist. Und es gibt ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht das Wort Brute Force verwenden, aber wenn du jetzt aus 3 Buchstaben oder aus 4 Buchstaben mit üblicher Endung dir einen Namen bauen kannst, dann ist der immer noch gut zu raten. Und die Bucketnamen sind tatsächlich auch alle mit solchen Buchstaben, wie wir sie kennen und nicht mit koreanischen Schriftzeichen. Weitere Fragen?
Ja, vielen Dank auch von mir für den Vortrag und die kreative Techniknutzung. Ist immer fantastisch. Es gibt ja so einige Horrorgeschichten, also Lilith Wittmann mit Zerforschung ist da, glaube ich, so ein Paradebeispiel, die auch schon mal so Datenreichtum gemeldet hat und dann statt einer netten E-Mail zurück dann einen Anwaltsbrief bekommen hat. Hast du da schon Erfahrung gemacht in die Richtung oder Über das Risiko?
Ja, über das Risiko habe ich sehr wohl nachgedacht. Deswegen ist auch online mein Internet-Pseudonym hier drin und mehr nicht. Und deswegen ist der Vortrag auch nicht gestreamt und ich muss mir dann noch sehr gut überlegen, wann und wie der online kommt. Das ist so ein bisschen die OPSEC, die ich für mich betreibe. Viele von den krassen Sachen habe ich dann über den CCC gespielt. Also das Identify Mobile Bucket habe ich über den CCC gespielt. Die haben eine Mailadresse für Disclosure. Da könnt ihr solche Sachen hinschreiben, wenn das jetzt nicht ist, da liegen fünfmal irgendwie Geburtstag und so, das ist nicht so auf der Skala, sondern Identify Mobile mit wirklich vielen Daten. Die haben dann auch journalistisch Kontakte, wo man dann noch mehr draus machen kann. Die eigene OPSEC ist tatsächlich auch ein Thema dabei. Ich weiß, dass der CCC dann, als dieses Bucket dann irgendwie bekannt wurde und als sie gesagt haben, ne, Forscher vom CCC haben sich angeguckt, dann haben auf einmal von 200 verschiedenen Firmen, denen Twilo Bescheid gesagt hatte, wir hatten übrigens ein Upsi, dann haben das 200 Firmen festgestellt und dann sind die alle zum CCC gerannt und haben gesagt, ja, wir hätten gerne mal eine Bestätigung, dass ihr die Daten noch wirklich gelöscht habt. So, das ist dann für die Datenschützer wichtig, dass man die Daten noch wirklich gelöscht hat, weil das sind ja dann nicht die eigenen Daten, sondern die von anderen. Und ja, so, das ist dann auch ein Teil davon. Bei diesem Identify Mobile Bucket tatsächlich habe ich zwischendurch auch noch ein paar Leute ziemlich nervös gemacht. Ich habe, wie gesagt, eine Woche dazu gebraucht, rauszufinden, zu wem dieses Bucket gehört. Und eine der Sachen, die ich gemacht habe, ist mal geguckt, wen kenne ich denn da so alles drin an Organisationen und in welcher dieser Organisationen kenne ich Leute. Und es gibt eine große deutsche Online-Bank mit mehr Zahlen im Namen als Buchstaben. Die kommen aus Berlin und da habe ich einen Kumpel, der arbeitet da. Den habe ich dann angerufen und habe gesagt, hier, pass mal auf, ich habe da Sachen von euch gefunden im Netz. Und die haben dann auch, ich sag mal, angefangen, das zu analysieren. Dann habe ich denen irgendwie von den letzten 14 Tagen so die Daten gegeben. Und dann waren die erstmal so, ja, das sind gehackte Handygeräte, die das verlieren. Ich habe denen gesagt, das ist irgendein Provider. Ich müsste gerne mit eurem SMS-Provider reden. Und das ist leider nicht, hat nicht geklappt. Und war ja auch nur noch ein Provider dazwischen, hätte ich nicht ahnen können, weil mit diesem ganzen Sumpf habe ich mich bis dahin noch nicht auseinandergesetzt. Aber also tatsächlich die rauszufinden, die dann dafür verantwortlich sind, ist manchmal sehr schwierig, auch wenn man, ich sag mal, klare Indizien hat von anderen Enden der Kette. Das gleiche Spiel habe ich gespielt mit diesem Identify Mobile Bucket mit einem großen blauen Buchungsportal für so Übernachtungen und so. Und die haben tatsächlich auch bei sich intern Major Incident und oh Gott. Aber auch die wollten mir nicht sagen, bei wem sie dann ihre SMS loswerden. Und hätte ich das gewusst, hätte ich mit denen reden können und die fragen können, wieso kommen diese SMS. Aber das hat sich halt alles sehr lange gezogen deswegen. Und tatsächlich mit solchen Leuten reden kann man dann, weil man tut denen ja irgendwas Gutes. Man darf allerdings tunlich sich dabei nicht selbst belasten. Und man sollte wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, gerade wenn die dann irgendwie anfangen, eine Zoom-Session reinzumachen und dann erstmal Aufnahme anmachen, dann kann man denen sagen, ja, wir müssten hier mal gerade bitte vertraulich reden, ohne dass hier irgendwie jedes Wort gegen mich verwendet wird am Ende. So, da muss man ein bisschen auch auf die eigene OPSEC gucken. Amazon kann, auch wenn es das Logging nicht angestellt ist für so ein Bucket, kann Amazon auch im Nachhinein gucken, wer denn auf das Bucket zugegriffen hat. Also Amazon hat hinten so ein Shadow-Logging noch mit dran. Und die Leute von Identify Mobile haben tatsächlich dann noch meine IP-Adresse noch rauskriegen können von meinen Zugriffen, als ich dieses Bucket analysiert habe. Und dann haben die gesagt, oh, guck mal, du kommst dann irgendwie von dem Internet-Provider und bist das du. Und haben wir gesagt, ja, das war der Forscher vom CCC und alles gut so. Dann hat die das auch nicht weiter interessiert, weil die wollten natürlich primär wissen, haben da noch andere drauf zugegriffen. Aber da muss man schon auch gucken, dass man das dann, ich sag mal, über den VPN der Wahl macht und sich da ein bisschen dann, also das haben wir danach, die Methoden auch noch ein bisschen angepasst, um dann da noch besser zu werden. Dass einem das nicht auf die Füße fällt. Tatsächlich, ich habe mich mit Anwälten länglich dazu auseinandergesetzt, was davon, ich sag mal, legal und was davon illegal ist. Da die Schutzmaßnahmen in diesen Buckets explizit entfernt worden sind, umgeht man keine Schutzmaßnahmen. Das heißt, da erstmal Haken dran. Dann das Tooling, was man dafür hat, ist in dem Sinne ja auch kein Hacken. Man umgeht ja keine Sicherheitslücken, sondern man guckt ja nur, ob was da ist. Und die Sicherheitsmaßnahmen wurden ja explizit entfernt. So, von daher Hacker-Paragraph auch kein Problem. Das, was noch sein könnte, was einem noch, ich sag mal, in die Suppe spucken könnte, ist noch der Datenschutz. Aber eine Datenverarbeitung von Daten von anderen Leuten, die dem erstmal nicht zugestimmt haben, ist erstmal, ich sag mal, das ist das Kritische dabei. Ist aber auch hier harmlos, weil, ich sag mal, wir verarbeiten die Daten ja für einen Zweck, der, ich sag mal, im Interesse derjenigen ist, von deren Daten, die da sind. Und ein Anwalt könnte euch das besser erklären, aber auch da ist datenschutzmäßig erstmal nicht, dass man sich aufs Glatteis bewegt. So zumindest die Aussage der Anwälte, mit denen ich dazu unterhalten habe. Noch mehr Fragen? Dann vielen Dank, dass ihr da wart.